Ich glaube, ich sage jetzt einfach doch nochmal was zu mir. Hi. Ich bin 20 Jahre lang in der Emmaus-Gemeinde Forchheim, falls ich das so sage, gewesen. Bin hier aufgewachsen in Forchheim. Meine Eltern sind seit 2006 hier in der Gemeinde. Und als ich fertig war mit dem Studium, mit der Schule, bin ich erst zur Jugend mit einer Mission, habe da eine Jüngerschaftsschule gemacht, war da ein halbes Jahr im Ausland und studiere jetzt seit dreieinhalb, jetzt eigentlich 4 Jahre bald, Theologie und werde ab September in München als Vikar, also als so eine Art Referendariat in der Gemeinde in München angestellt sein, als Vikar für junge Gemeinde. Genau. Hab heute meine wunderschöne Verlobte mitgebracht. Die könnt ihr später auch alle kennenlernen. Genau. Es geht heute um Identität. Ich habe gehört, ihr befindet euch gerade in einer Themenserie. So zum Thema, wer bin ich oder was. Und ich habe euch was mitgebracht, was zu meiner Identität gehört. Lasst mal gleich auf das Foto machen. Zwei weiter. Das war ein Teil meiner Identität eine Zeit lang. Ja, darfst du es wieder wegmachen, muss man nicht so lange sehen. Und wir müssen zu unserer Identität stehen. Mein Papa ist ja Amerikaner, ich bin ja, habe auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und als ich mich jetzt in München registriert habe, so angemeldet habe, haben sie gesagt, bitte alle Staatsbürgerschaften angeben. Und wir wollten ja jetzt heiraten im August. Und es ist immer so, wenn du zwei Staatsbürgerschaften hast, dann musst du gegebenenfalls beweisen, dass du in dem anderen Land nicht verheiratet bist, was mit total umständlich und alles total teuer ist. Und da hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Das heißt, ich wollte nicht wirklich, dass die wissen, dass ich auch Amerikaner bin. Glücklicherweise hat sich dann rausgestellt, es war nicht so schlimm, ich darf Amerikaner sein und trotzdem hier heiraten ohne irgendwas, aber es ist ein Teil meiner Identität, zu dem ich stehen muss oder zu dem ich stehen will. Manchmal ist Identität auch nicht so praktisch. Ich habe im Internet oder eine Geschichte gefunden von einem jungen Mann, Mario Mameli, der wollte einen neuen Pass beantragen, ist zum Amt gegangen. Und dann hat ihm das Amt gesagt, ja, du hast eine Straftat begangen, du bist nämlich tot, du dürftest gar nicht mehr leben. Irgendwie hat jemand seine Identität geklaut und hat damit was angestellt. Also Identität kann auch manchmal schwierig sein. Oder wenn wir jetzt die ganze Flüchtlingskrise anschauen oder Flüchtlinge anschauen, die nach Deutschland kommen und unterwegs. Der eine kommt aus Syrien, der andere kommt aus einem anderen Land und der eine hätte lieber die Identität, lieber den Pass, weil man sich damit mehr erhofft. Haben uns verschiedene Leute erzählt, dass sie wirklich ihren Pass, ihre Identität versteckt haben auf dem ganzen Weg, weil sie Angst hatten, dass es ihnen jemand klaut und sich dadurch was erhofft. Identität kommt mit Hindernissen. Identität ist was Gutes. Auch wir als Christen haben eine Identität. Leben wir diese Identität? Ein Mensch, der sie gelebt hat, war Jesus. Und Lukas, also die Geschichte, die wir uns jetzt anschauen, steht in allen vier Evangelien, beziehungsweise in allen drei. Aber wir wollen uns sie in Lukas anschauen, weil Lukas einfach die am meisten ausführt. Das ist Lukas 4, 14 folgende. Und davor, bevor wir jetzt zu dieser Geschichte kommen, was davor passiert ist, ist, Jesus hat sich taufen lassen und wurde dann versucht vom Teufel und geht jetzt nach Galiläa. Und da lesen wir jetzt. Das ist ja da, wo er auch aufgewachsen ist. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Spricht man von euch in der ganzen Gegend? Ich meine, es ist nicht so wichtig, dass man von mir oder von dir als Person spricht. Ich würde mir wünschen, dass man von uns als Gemeinde oder als Gemeinden spricht und sagt, da bist du aufgehoben, da bist du zu Hause, da kommt dir Liebe entgegen, da wirst du angenommen. Spricht man von uns? Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Jesus war es gewohnt, in Gottesdienst zu gehen. Nur mal für die, die vielleicht hin und wieder sagen, ja, heute bin ich zu müde. Jesus ist auch in Gottesdienst gegangen und das ist was Gutes. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, in der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen und den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Steht übrigens in Jesaja 61, 1 und 2 und 58, 6. Also nicht wirklich gut zitiert im Studium, nicht so zitieren, okay? Aber Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Wir müssen dazu wissen, in der Synagoge war es so, dass zuerst hat man aus der Tora vorgelesen, also aus den Büchern Mose. Dann hat man gebetet, dann kam eine Vorlesung aus dem Propheten, eine Auslegung und am Ende wieder Gebet. Also es war nicht, Jesus ist da hingegangen, hat sein Ding abgezogen, sondern es war was vollkommen Normales. Er hat sich in den Gottesdienstablauf eingegliedert, liest aus Jesaja vor, setzt sich jetzt und jetzt kommt dann eine Auslegung. Wie ist es denn mit unseren Gottesdiensten? Habe ich mich da einfach so gefragt. Weil jetzt erleben wir dann, dass der Heilige Geist durch Jesus spricht. Wie ist es in unseren Gottesdiensten? Haben wir Dinge schon immer so gemacht? Sind wir irgendwo festgefahren in unseren Herzen? Also wir haben bei uns in München im Gottesdienst mal, haben sie die Kanzel verrückt und dann das Schlagzeug verrückt und solche Sachen, wir sind ja Pfingstler und wir legen ganz viel Wert darauf, wir haben keinerlei Tradition. Vielleicht wie andere Freikirchen auch. Aber dann versuch mal, das Schlagzeug im Gottesdienstsaal zu verrücken, dann merkst du, wie viel Tradition bei uns im Gottesdienst ist. Und ich frage mich dann einfach immer wieder, was ist, wenn Gott mal anders zu uns sprechen will? Sind wir noch bereit dazu? Oder machen wir alles schon immer so? Hat Gott schon immer zu mir so gesprochen? Betrifft uns persönlich, das betrifft uns im Gottesdienst. Sind wir noch offen dafür, dass Gott anders zu uns sprechen kann, dass Gott Dinge neu machen kann, dass Gott das Recht hat, Dinge in unserem Leben zu verändern? Aber das nur als Side Note. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Und alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Ist das nicht cool? Er sagt ein bisschen was und alle fühlen, dass das, was er sagt, von Gott ist. Jetzt einmal kurz an euch gerichtet, die ihr vielleicht hier auch hin und wieder mal predigt. Wenn ihr hier vorne steht oder wenn ich hier vorne stehe, weiß ich nicht, ob es so ist, dass alle immer sofort sagen, da spricht Gott. Ich wünsche mir das. Und ich glaube daran, dass es nicht unbedingt das ist, was ich sage, sondern dass es Gott ist, der durch mich wirkt, weil der Heilige Geist in uns lebt. Oder auch für uns als Menschen, als die Einzelnen, sehen die anderen was anderes bei uns? Sehen Sie, wenn Sie uns anschauen, einen Menschen, der verändert ist? Sehen Sie einen Menschen, der voll Liebe ist, der diese Liebe, die er von Gott empfangen hat, weitergibt? Oder sehen Sie einen Menschen, der sich von niemand anderem unterscheidet? Letzte Woche war Pfingsten. Und hier, Sie sehen Gott in Jesus. Und der Heilige Geist lebt in uns. Das war ja Pfingsten. Der Heilige Geist ist in uns. Und da habe ich letzte Woche auch drüber gepredigt und einfach über dieses Feuer. Und das ist den Punkt möchte ich, also den habe ich in München gemacht, aber den Punkt möchte ich heute hier auch nochmal kurz machen. Wir haben ein Feuer von Gott empfangen. Als wir uns bekehrt haben, als wir uns neu bekehrt haben, als wir uns mit 18 Jahren bekehrt haben, waren wir voll Feuer, hatten wir dieses Feuer, waren begeistert von Gott. Haben wir dieses Feuer noch? Wirkt der Heilige Geist noch in uns? Sind wir noch begeistert für Gott? Wollen wir noch was reißen mit Gott? Oder sind wir eingeschlafen? Lass uns dieses Feuer, egal wie lange wir schon mit Gott unseren Weg gehen, nicht verlieren. Ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Für mich war es ganz normal, in Gottesdienst zu gehen. Aber ich brauche trotzdem dieses Feuer, dass Gott wirkt und nicht nur einfach, dass ich irgendwas mache, sondern ich brauche den Heiligen Geist, der durch mich wirkt, weil ohne das bringt das alles nichts. Aber jetzt, also Jesus lebt seine Identität. Sie sehen Gott in ihm und dann packen sie seine Vergangenheit aus. Dann der nächste Punkt ist, aber es ist das nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst. Und werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Es geht dann weiter, dass er sich noch ein bisschen wehrt, sie sich angegriffen fühlen von seinen Worten und ihn dann einen Hang runterschmeißen wollen, also so eine Klippe, weil sie nicht ganz einverstanden sind mit dem, was er sagt. Und Jesus, gelebte Autorität in Gott, geht durch sie durch und sie tun ihm nichts. Jesus hat diese Autorität gelebt. Und ich glaube daran, dass heute, wenn wir etwas sagen, wenn wir beten, dass auch bei uns in unserem Gebet Autorität ist im Namen Jesus. Wenn wir ihn anrufen, im Namen Jesus beten für Kranke, wenn wir anrufen, im Namen Jesus beten für andere Menschen, dass das genau die gleiche Wirkung hat, dass wir auch Autorität im Namen Jesus haben, zu beten. Und dass wir glauben dürfen, dass sich Dinge tun und dass sich Dinge verändern. Aber bin ich mir dessen noch bewusst, dass ich diese Identität habe, dass ich diese Autorität in Gott habe? Wenn ich bete, wenn ich durch die Straßen laufe, gehe ich da in der Identität als Kind Gottes? Sie packen seine Vergangenheit. Er hat ihnen gerade gepredigt und sie sehen Gott durch ihn. Und alles, was sie zu sagen haben, ist, Moment, du bist doch der. Mir ging das mal so, als ich in der Emmaus-Gemeinde gepredigt habe, kam nach meiner Predigt jemand zu mir und sagt, Josua, schön, dass du predigst, aber ich sehe immer noch den kleinen Josua, wenn du da predigst. Man wird das irgendwie nicht los. Und wie wir hier in der Geschichte sehen, ist auch göttliche Autorität, göttliche Identität nicht immer einfach. Es kommt auch mal, wenn wir zu unserem Glauben stehen, und es wird, glaube ich, immer mehr kommen, wenn wir zu unserem Glauben stehen, dass wir, oder zu den Werten, die unser Glaube vertritt, werden uns Leute konfrontieren, werden wir mit Leuten ins Gespräch kommen und sie sind ganz anderer Meinung und es wird nicht einfach werden für uns. Auch das beinhaltet Identität in Christus in Zeiten, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo du vielleicht keinen Job hast, wo du nicht weißt, was du mit deinem Leben anfangen sollst oder wo es einfach schwierig ist, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, trotzdem diese Identität weiter zu leben. Und das Coole an Jesus, ich habe euch mal, oder beziehungsweise an göttlicher Mathematik, ich habe euch mal eine Matheaufgabe mitgebracht. 100% plus 100% ist? Einer muss es jetzt laut sagen. 200%, wart ihr nicht in der Schule? Nein. Also dann habe ich mich mal gefragt, also wenn Gott 100%, wenn Jesus 100% Gott ist und 100% Mensch, wie das dann aussieht? Also entweder ist er ziemlich breit oder ziemlich lang. Weil ich meine, er ist ja 200%, also er ist 100% Gott und 100% Mensch. Aber das Coole an göttlicher Mathematik ist, dass sie nicht so funktioniert wie unsere Mathematik. Dass eben bei Gott das anders ist, dass bei Gott eben 100% plus 100% 100% ist. Dass Gott, dass Jesus vollkommen Mensch und vollkommen Gott sein kann. Dass er als Mensch sterben kann für uns und trotzdem aber Gott sein kann und auferstehen kann. Das ist was ich, ehrlich, ich habe jetzt 4 Jahre studiert und ich komme mit mehr Fragen raus, als ich reingegangen bin und Dinge, die ich sage, wo ich dachte vorher, ich habe sie verstanden, wo ich nicht verstanden habe. Und ich habe gemerkt, ich muss nicht alles verstehen. Und Gott ist größer als das, was ich verstehen kann. Und das Schöne ist, ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie hier 100% Gott oder so, aber das Schöne ist, der Heilige Geist lebt in mir. Als Jesus auferstanden ist, ist er nicht einfach gegangen und hat gesagt, jetzt macht ihr mal, ihr kriegt das hin, sondern er hat gesagt, hey, ich glaube an dich, ihr kriegt das hin, aber ich gebe euch noch einen Helfer, weil alleine weiß ich, dass es schwierig ist, aber ich lasse euch einen Helfer da, der euch Stütze ist, der euch Schild ist. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, steht in Vers 18. Gesalbt, du bist Gesalbter des Herrn, du bist Botschafter des Herrn und du hast den Heiligen Geist als Helfer, der dir in Situationen die richtigen Worte gibt. Wie oft reden wir mit Leuten und vielleicht erzählt uns jemand seine Lebensgeschichte und du denkst, okay, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was. Also ich bin jemand, ich weiß oft, was zu sagen. Ich habe ziemlich große Klappe, aber manchmal komme ich auch an eine Situation, wo ich feststelle, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber das Schöne ist, ich muss es nicht wissen. Ich darf darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in mir ist, dass Gott durch mich wirkt und die richtigen Worte mir gibt, um das Leben der Menschen reinzusprechen. Und manchmal sitze ich bei uns im Gottesdienst, da ich ja da angestellt bin, beziehungsweise da arbeite, bin ich oft dabei, so zu überlegen, was können wir noch verändern am Gottesdienst? Was können wir verbessern? Und manchmal denke ich mir, oh nein, wir haben neue Leute da, das ist einfach peinlich, warum machen wir das so? Oder so, oft geht es uns vielleicht auch so, ne? Wir denken uns, okay, die Person predigt, ich lade die lieber wann anders ein. Und wisst ihr was, das Schöne an Gott ist, er wirkt anders, als wir denken. Es mag mir vielleicht peinlich sein und ich denke mir, ach, oh Mann, aber Gott wirkt dadurch. Der Heilige Geist ist nicht so wie du, sondern der Heilige Geist wirkt, wie er will. Und er wirkt in solchen Situationen, wo wir es überhaupt nicht verstehen, aber der Heilige Geist wirkt. Und das ist das Schöne zu sehen, dass Gott wirkt. Er gibt dir die richtigen Worte. In manchen Situationen ärgern wir uns vielleicht. Also ich nehme immer das Beispiel im Münchner Straßenverkehr, da kann man sich richtig viel ärgern. Aber es macht danach das Fahren in Forchheim leichter. Man regt sich vielleicht mal auf und eigentlich wissen wir ja, dass das nicht wirklich vielleicht das ist, was ein göttlicher Lebensstil ist. Und wenn wir dann in Konflikten stehen mit Leuten oder so, kann uns der Heilige Geist helfen, und unsere Emotionen, mir fällt gerade nur das englische Wort an, egal, ja, auf jeden Fall, er hilft uns, einfach ruhig zu bleiben. Er kann uns helfen, die richtigen Worte zu finden. Ruhig zu bleiben. Und was das Schöne auch, ich bin ja jetzt in einer Baptistengemeinde, ich predige hin und wieder auch in einer Krishona-Gemeinde, aber wisst ihr, was das Schöne ist in München? In die Allianz. Ich weiß nicht, ob ihr schon von der Holy Spirit Night in München gehört habt. Ihr müsst übrigens nicht nach Stuttgart fahren, wenn ihr auf die Holy Spirit Night gehen wollt. Ihr könnt zu uns nach München kommen, wunderschön auf dem Stachus. Aber in München organisiert die Jugend der Evangelischen Allianz zusammen die Holy Spirit Night. Und dieses Zusammensein der verschiedenen Gemeinden, wir haben da immer wieder auch Treffen. Es geht nicht um unsere Unterschiede. Es geht nicht, ob wir so taufen oder was auch immer wir machen, sondern es geht um Jesus. Und das ist das Schöne, wenn wir zusammenkommen, dass es wirklich nur um Jesus geht. Und ich möchte euch einfach da auch wirklich ermutigen, mit anderen Leuten die Gemeinschaft zu suchen, mit anderen Gemeinden oder so die Gemeinschaft zu suchen. Es geht um Jesus. Es geht um den Heiligen Geist. Es geht um die Grundlage unseres Glaubens. Es geht nicht um das, wie wir das machen. Lasst uns gemeinsam mit anderen Christen Gott suchen, für unsere Stadt beten, dass Gott wirklich was verändert. Und ich glaube, dass er was verändern wird. Dann geht es weiter. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Identität als Christ kommt mit einem Auftrag, einem Missionsauftrag. Lesen wir am Ende vom Matthäus-Evangelium hier immer wieder: Geht zu den Völkern, geht zu den Nationen und bringt ihm die gute Botschaft. bringt den Armen die gute Botschaft. Es steht da nicht, nehmt euer Geld und gebt es den Armen. Das mag auch gut sein. Es ist auch gut zu spenden und Menschen zu helfen, finanziell. Aber das, was sie brauchen, ist, dass ihr Herz verändert wird. Die gute Botschaft. Und es bedeutet nicht nur, also es bedeutet auch, dass wir ihnen die Botschaft erzählen, aber nicht, dass wir ihnen den ganzen Tag die Botschaft mit unseren Worten, die wir alle in der Kirche die ganze Zeit verwenden, um die Ohren knallen, dass sie alle Sünder sind. Sondern es bedeutet, sie brauchen Menschen, die sie an die Seite nehmen, die sagen, komm auch mal mit zu mir nach Hause, ich zeig dir, wie ich Christsein lebe. Jemand hat mal gesagt, 99 lesen die Bibel und einer liest die Bibel, 99 lesen die Menschen. Die Menschen lesen dich und schauen, ob das, was die Bibel sagt, diese Liebe, ob sie die bei dir sehen. Und wenn sie das sehen, dann wird sich was bei ihnen verändern. Wenn sie sehen, dass wir das leben, dass es nicht nur irgendwas ist, was wir sagen, dass wir mal in die Gemeinde gehen, sondern dass es wirklich auch Veränderungen hat in unserem Leben, dann wird sich, werden sie durch den, können sie durch den Heiligen Geist auch verändert werden. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, wird er durch unsere Worte, durch uns andere Menschen berühren und in ihr Leben verändern. Hier steht zweimal, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und dann steht den Blinden, dass sie sehend werden. Ich deute jetzt mal kurz was rein, was da nicht steht. Hey, lasst uns weiter für Leute beten, die krank sind. Lasst uns für Heilung beten. Lasst uns glauben, dass Gott heilt. Das steht da zwar jetzt so nicht drin, aber lasst uns für Kranke beten. Gott will heilen. Gott will, dass Menschen berührt werden. Gott heilt nicht jeden. Heilung kann auch bedeuten, dass er jemanden zu sich holt. Aber lasst uns da dran bleiben. Und wenn mal nichts passiert, trotzdem weiter beten. Gott bleibt derselbe, egal was passiert. Gott ändert sich nicht. Hier steht, die Blinden, dass sie sehend werden. Und es geht hier, wenn man das im Urtext anschaut, eigentlich darum, dass es Blinde, also dass jemand aus dem Gefängnis rauskommt und die Sonne ihm entgegenscheint und dass er dadurch geblendet wird. Also auch hier steht eigentlich, Gefangene zu befreien, nur in anderen Worten. Das heißt, er sagt hier, befreit Gefangene, befreit Gefangene, befreit Gefangene. Den Armen die gute Botschaft zu bringen, befreit, um die Gefangenen zu befreien, die Gefangenen zu befreien, die Gefangene zu befreien. Und wenn er das dreimal hintereinander sagt, dann hat er sich wohl was dabei gedacht. Es ist ihm wirklich wichtig, dass wir Botschafter sind, dass wir diese Botschaft in uns tragen, damit andere Menschen von dem, was sie heilt, befreit werden können. Unsere Reaktion darauf sollte sein, Licht zu sein, das in uns zu tragen, dass andere Menschen in uns das sehen. Und dieses Befreitsein zählt nicht nur dafür, wenn wir anderen erzählen, dass sie sich bekehren, sondern es bedeutet auch für dich. Da, wo du das Gefühl hast, du bist gebunden, du kommst nicht vorwärts, in deinem Leben, wo Punkte sind, wo du dich vielleicht zurückgehalten fühlst. Gott hat dich frei gemacht in ihm. Und ich möchte dich wirklich einladen, vielleicht kann einer, ihr habt ja auch Älteste oder so, einer oder zwei Älteste nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen, dass wenn du in deinem Leben merkst, hey, ich komme nicht weiter in meinem Leben, es gibt Punkte, wo die mich zurückhalten, dass du nach vorne kommst und dass die Ältesten für dich beten oder dass du jemanden suchst, der für dich betet, weil du bist frei in Christus. Gott hat dich schon befreit. Oder wenn du das Gefühl hast, ja, ich weiß, ich sollte Botschafter sein, aber ich komme damit nicht klar, dass du für dich beten lässt, dass du heute einen Punkt machst, wo du sagst, Jesus, ich lasse dich in meinem Leben, ich möchte, dass du mir Mut schenkst, ich möchte, dass du was veränderst in meinem Leben. Geh nicht nach Hause und mach weiter, sondern wenn Gott dich heute anspricht, mach heute im Gebet einen Punkt mit ihm, wo du sagst, ich möchte, dass Gott in meinem Leben was ändert. Heute ist der Tag, nicht morgen. Du kannst immer sagen, morgen, morgen, morgen. Heute ist der Tag. Und wenn du das Gefühl hast, das war mir heute Morgen nochmal wichtig zu sagen, wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe so viel Mist gebaut. Es gibt Dinge, die mich zurückhalten von Gott oder ich habe in meinem Leben irgendwie Fehler gemacht und So als hättest du vielleicht den Pass zerrissen, gesagt, Jesus, ich will nicht mehr zu dir gehören. Gott, ist das egal, wenn du zu ihm zurückkommen möchtest, wenn du ihn suchst, wenn du sagst, ich möchte dich neu in meinem Leben aufnehmen. Dein Kindheitsstatus, du kannst den Pass zerreißen, du bleibst Kind. Wenn du zurück zu ihm kommst, nimmt er dich mit offenen Armen auf. Er sucht dich, er will dich aufnehmen, er möchte dich umarmen. Ja, heute steht es dir einfach offen, zu Gott zurückzukommen. Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Einerseits, Identität in Christus ist nicht was, ich bekehre mich und ich weiß alles. Oder ich bekehre mich und alles läuft super. Es ist ein Prozess. Und es ist ein Prozess, der gut ist. Es ist ein Prozess, der immer weitergeht. Und ich möchte dich ermutigen, egal wie alt du bist, Gott hat immer noch mehr für dich. Gib dich nicht mit dem zufrieden, was du hast. Such Gott, bitte ihm um mehr, dass du noch mehr erleben kannst mit ihm. Dass Gott größere Dinge mit dir tut. Gott hat mit uns einen Plan. Frage ihn nach seinem Plan. Lass uns zusammen diesen Prozess gehen. Lass uns immer wieder fragen, Gott, wo möchtest du noch Neues mit mir beginnen? Wo ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich was anderes lassen soll, um was Neues zu beginnen? Lass uns mit Gott vorwärts gehen. Wir haben einen Auftrag. Ob es ist, mit Flüchtlingen zu arbeiten, ob es ist, in der Gemeinde Lobpreis zu machen, ob es ist, in der Gemeinde Technik zu machen. Jeder von uns hat Begabungen von Gott bekommen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du bisher eher so auf dem Platz saß und gedacht hast, ich bin noch nicht so gut, fang an mitzuhelfen, fang an dich einzubringen. Jeder von uns, egal wie alt oder jung er ist, hat einen Platz in der Gemeinde, wo Gott uns gebrauchen möchte. Wo er uns vielleicht beim Begrüßungsdienst die Hand zu schütteln, weil du so freundlich lächelst, fühlt sich jemand einfach, der einen schlechten Tag hat, kommt rein und ist angerührt von dem. Gott kann uns überall gebrauchen. Bringt dich ein. Wir haben hier gelesen von der Vergangenheit, wo sie Jesu Vergangenheit ausgepackt haben. Jesus, Gott, macht alles neu in deinem Leben. Identität in Christus heißt, mit meiner Vergangenheit abzuschließen und nach vorne zu schauen. Ich möchte dich ermutigen, da wo noch Punkte in deinem Leben sind, die dich zurückhalten, mit den Ältesten zu beten, Seelsorge zu suchen, nach vorne zu schauen und zu glauben, dass Gott das, was hinter uns liegt, dass das abgeschlossen ist und dass wir einen neuen Leben, einen neuen Weg mit Gott vorwärts gehen dürfen, dass Gott mit uns Dinge neu anfangen will, dass er mit uns nach vorne schauen will und dass er einen Plan hat. Ich möchte das Ganze mit einem Satz zusammenfassen. Lasst uns unsere Identität als Menschen in Christus annehmen und in anderen sehen, also die Identität auch in anderen sehen und bewusst den Heiligen Geist in den Alltag einbeziehen. Lasst uns bewusst wirklich morgens aufstehen und fragen, Gott, was möchtest du heute mit mir tun? Und wenn Gott uns Menschen aufs Herz legt, für sie zu beten, dran zu bleiben, wenn er uns aufs Herz legt, Leute anzusprechen, mach das. Wenn er dir aufs Herz legt, jemanden anzurufen, mach das. Gott kann die einfachsten Gespräche benutzen, um Menschen zu verändern. Nutz die Chancen, die er dir gibt. Jetzt steht im Ablauf, wir werden jetzt einfach nochmal eine Gebetszeit haben mit Musik, wo wir einfach nochmal darüber nachdenken können, ja, wie, was Gott heute, was ist der Punkt, den Gott heute bei dir in deinem Leben machen möchte? Du brauchst nicht alles merken, was ich gerade gesagt habe. Aber ich bin froh, wenn du einen Punkt in deinem heute mitnimmst für dich, der dein Leben verändert, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt diese Woche im Gebet vielleicht auch angehen. Jetzt ist die Zeit, einfach darüber nachzudenken.